1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und das nächste Buch aus der Reihe Archen des Omens ist auf den Markt. Ich habe die Hälfte davon gelesen und ohne weiter groß um den heißen Brei herumzureden, gehen wir doch direkt in die Geschichte hinein, wie sie sich nun weiter fortbewegt nach dem letzten großen Cliffhanger. Und wie der Titel des Buches und dieses Videos wenig überraschend verrät, ist der Fokus der Geschichte nun tatsächlich auf Vashtor selbst und seinen nächsten Schritten innerhalb des Krieges gegen das Imperium, seinem Versuch zum Gott aufzusteigen und den Schlüssel zu bauen, der ihm und Abaddon die Möglichkeit geben soll, eine Waffe zu gestalten, die derartig groß und vernichtend ist, wie sie die Galaxis noch in keinem einzigen Jahrhundert gesehen hat. Als der Blick der Geschichte sich auf den Seelenschmied selbst wendet, sitzt er gerade an dem Ort, der ihm seinen Namen verliehen hat, oder andersherum. Mitten in der Seelenschmiede, dem metaphysischen Reich der infernalischen Industrie, die Vashtor, seitdem er erschaffen worden ist, antreibt und immer größer macht. Für ihn ist dieser Ort weitaus angenehmer, als es der Realraum ist, in dem er sich in diesen Tagen so oft aufhalten muss. Denn wie jedes andere dämonische Wesen ist auch er gezwungen, sich im Realraum in eine körperliche Hülle einzuschließen, die sich mehr wie ein Gefängnis anfühlt, als die Möglichkeit, mit irgendetwas zu interagieren. Hier in der Seelenschmiede ist all dies für ihn gerade nicht notwendig und er ist auf diese Art und Weise in seiner Existenz, die er bevorzugt. Ein großer, gestaltloser Wirbel, der nichts anderes ist als die Gestaltwerdung von Innovation, eine sich ständig bewegende und verändernde Masse aus Kunstfertigkeit und sämtlichen Erfindungen, die bereits gemacht worden sind, gerade gemacht werden oder vielleicht noch in die Welt gebracht werden. Es ist etwas, das zusammengehalten wird von der Obsession des Geistes, der immer weiter denken will, und der vollständigen Abwesenheit von Moral oder Ethik. Etwas Zeitloses, etwas, das, wie bereits gesagt, ständigen Änderungen unterworfen ist, das Quantenschema von Logiksprüngen ohne irgendeine Art von Begrenzung, etwas, das jeden Sterblichen, ganz gleich wie intelligent er auch sein mag, auf der Stelle in den Wahnsinn treiben würde, müsste er auch nur einen einzigen Blick darauf werfen. Aber welcher Sterbliche könnte das? Denn dafür müsste er ins Allerheiligste von Vashtor selbst dürfen, ins Herz seiner Schmiede. Dort, wo er in dieser Gestalt sitzt, umgeben von sich endlos windenden Rohren, eingehüllt in Dampf und Abgase, umgeben von Kabeln und Getrieben, die sich ständig bewegen, selbst wenn sie in dem Moment, in dem man einen Blick auf sie wirft, keinen Sinn zu ergeben scheinen. Auch hier ist einfach alles ständig und dauerhaft in Bewegung, als wäre Stillstand etwas, was dieser Ort keine einzige Sekunde lang ertragen könnte, und vermutlich ist das auch die Wahrheit und das, was der Archifane am allermeisten fürchtet, der Stillstand des sich immer weiter fortbewegenden Geistes. Und genau nach diesem wird es hier auch geformt, denn wie so viel, was das Chaos ausmacht, wird alles hier einzig und allein von den Ideen der Sterblichen bewegt. Selbst seine Wachen sind ein Abbild dessen, was im Geist der Sterblichen passiert, geboren aus der Energie, die die größten Geister, die jemals existiert haben oder gerade existieren, in die Welt geben. Eine Verkörperung ihrer Bosheit und der Macht der Vernichtung, die sie immer und immer wieder in ihre neuesten Erfindungen legen. Und dort sitzt er nun, umgeben von Smog und neurologischen Blitzen und brütet über dem, was war, was ist und was kommen muss. Dabei ist er umgeben von bunten Partikeln, die Theorien und Konzepte seines Geistes darstellen, immaterielle Funken, die um ihn herum tanzen, sich mit dem Smog verbinden und ihm Visionen von den Ereignissen aus dem Realraum zeigen. Diese Ereignisse werden ihm nicht nur von diesen Funken wiedergespiegelt, sondern von seinen Kobolden, die er im gesellschaftlichen Gefüge jeder einzelnen Zivilisation eingenistet hat. Diese kleinen, manchmal aber auch großen Gestalten ernähren sich vom Aberglauben, der immer zwangsläufig in die Vorstellungskraft jedes Sterblichen einfließt, manchmal kleiner, manchmal größer. Und aus jenen, die eine ganz besondere Vorstellungskraft haben und deren Aberglauben gleichzeitig immens groß ist, erwachsen die Kobolde zu neuen Gestalten. Sie werden Gremlets, Irrwische, Drahtdjinns und Kakofunken. Und diese setzen sich in den Realraum. Gewoben aus Sabotage und mechanischer Bösartigkeit verändern sie dort den Lauf der Realität, so wie Waschtor dies möchte. Und dadurch sind sie derartig fest im Gewebe der Realität verankert, dass sie in der Lage sind, ihm die Dinge zu zeigen, die er sehen will. Und so sucht er in diesen tanzenden, leuchtenden Partikeln, sucht nach den Archen und die sie begleitenden Unheilsflotten und sieht ihnen dabei zu, wie sie ihre Arbeit erledigen. Es ist ein bunter Tanz von Lichtern und Visionen. Er blickt auf Vernichtung, wie sie manche Systeme des Universums noch nie erfahren haben, sieht den Krieg, den die Unheilsflotten entfesselt haben, und sieht denjenigen, die sie bereisen und benutzen, dabei zu, wie sie die Artefakte bergen, deren Signaturen er ihnen gegeben hat. Teilweise blickt er auch auf Ereignisse, die nichts weiter sind als blanke Enttäuschungen, aber natürlich hatte er damit längst gerechnet und Abaddon, sein unwilliger Verbündeter, auf seine Art und Weise ebenfalls. Da ist ein bisschen Faszination in den gestaltlosen Augen, mit denen er sich all dies ansieht. Er sieht, was die Champions mit den Archen, die er ihnen gegeben hat, tun können. Er sieht, was sie aus seinen Maschinen herausholen können und was sie in der Lage sind, mit ihnen zu erreichen. Und dann muss er fast schon ein wenig sich selbst schütteln, könnte er sich doch gerade in dieser Faszination verlieren, wenn er sich nicht auf das konzentriert, was wirklich wichtig ist. Er muss weiterblicken, muss jede einzelne Arche und jede einzelne Unheilsflotte betrachten, um seine Pläne weiter fortführen zu können. Also schweift er weiter, blickt auf Wracks, manche ereignislos, manche, die ihn grübelnd zurücklassen, sieht auf die Ehrgeizigen, die nicht nur ein Artefakt bergen, sondern zwei, drei, vier, um in Abaddons oder vielleicht auch seiner Gunst nach oben zu steigen. Und dann kommt er nicht umhin, darüber nachzudenken, was die Götter des Chaos eigentlich von all diesen Dingen halten und ob sie nicht längst schon ihr großes Spiel auf das, was er und Abaddon tun, ausgerichtet haben. Denn je länger derartige Operationen laufen, das weiß er, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendetwas schief geht oder dass eben irgendjemand anderes mitspielen will, der eigentlich gar nicht eingeladen war. Und so haben sie sich doch auch bereits gezeigt, wie beispielsweise Korn, bei dem sich Waschtor nicht ganz sicher ist, ob dieser die Unterbrechung auf Malak eingeplant hatte oder ob er einfach nur im Eifer der Ereignisse, in dem Zorn, der ihn erreicht hat durch seinen Dämonenprimarchen, in die Sache eingegriffen hat, ohne weiter zu verfolgen, was nun aus diesen Dingen wird. Oder war es vielleicht doch einfach Zinch, der einige seiner Spielsteine geopfert hat, um das große Ganze, auf die der Gott des Wandels immerhin arbeitet, nun doch erreichen zu können? Er weiß es nicht. Beide Möglichkeiten wären nicht überraschend, aber natürlich beunruhigen ihn diese beiden Variablen mehr, als er es bereit wäre, außerhalb dieses Allerheiligsten, in das nur er kommen kann, zuzugeben. Denn dann gibt es noch einen Dritten, der ihn beunruhigt, den Träumer, den Exilkönig. Er, der nun umherzieht, am Anfang jemand, der alleine gegen die Archen des Omens stritt, nun aber mit Unterstützung durch die Weiten reist und damit beginnt, sie auszuschalten. Er war zwar erst bei Zweien erfolgreich, der Nachtterror und der Sarkogeist. Diese schweben nun dunkel und leblos umher in den Tiefen des Alls, überwuchert von bereits verwelkenden Pflanzen, dem Zeichen, dass der Träumer dort gewesen ist. Es ist noch ein Gedanken, den er einfach fallen lassen muss, weil er gerade jetzt nichts damit anfangen kann, denn etwas anderes ist wichtiger, die Erkenntnis, dass von nun an alles schneller gehen muss, etwas, das Waschtor nicht liegt. Er mag Beschleunigung von Prozessen nicht, denn eigentlich hat er seine Maschinen und seine Ideen derartig elegant gewoben, dass sie genauso arbeiten, wie sie es eben tun sollen, wenn niemand eingreift. Etwas zu beschleunigen bedeutet immer, einen Plan zu vereinfachen. Um dies nun bei seinem größten Werk zu tun, widerstrebt ihm zutiefst, Aber gleichzeitig weiß er, dass es jetzt gerade notwendiger ist, seine Gerätschaften an ihre Belastungsgrenzen zu treiben und dass er hier nicht den Stolz Oberhand gewinnen lassen darf, denn am Ende wird sein ganzer Plan zum Halten kommen, nur weil er das Notwendige nicht tun wollte. Und schließlich ist er der Halbgott der Erfinder, der Geister, die sich schnell und gut an das anpassen können, was um sie herum passiert. Improvisation ist eines seiner Talente, er will nur nicht darauf zurückgreifen. Aber er muss, und so greift er in seine eigenen Gedanken, um die nächsten Pläne zu strukturieren. Er weiß, dass er ein klein wenig zu lang gewartet hat. In der Zeit der Sterblichen liegt Malak Ba'el und all das, was dort passiert ist, nun schon eine ganze Weile zurück. Und er muss zurück in den Schmutz des Realraums. Die Beratungen mit seinem Kriegsherrn hat er schon hinter sich gebracht. Er weiß, welche Angelegenheit ihn nun am dringendsten braucht, an welchen Ort er hingehen muss, um selbst ein Artefakt zu bergen. Er weiß nur nicht, wo dieser Ort sich befindet. Also ist das Nächste, was er tun muss, dieses Wissen erarbeiten. Dafür hat er längst mehrere parallel laufende Pläne in die Tat umgesetzt und muss nun nur noch entscheiden, welcher von diesen der erfolgversprechendste ist. Er wischt die Funken beiseite, lässt sie ein letztes Mal für sich tanzen und aufleuchten in einem widernatürlichen, abstoßenden Licht und dann findet er den einen, der ihm am allermeisten zusagt, bindet diejenigen, die dazugehören, um ihn herum und löst die Kettenreaktion aus. Die Wachträume in den Geistern von Sterblichen beginnen. Datenomen manifestieren sich und seine sterblichen Diener und Verbündeten wissen, dass nun die Zeit gekommen ist oder werden auf den Pfad ihres Lebens gebracht, der sie zu dem Punkt führen wird, an dem sie etwas bauen, was Vashtor unbedingt von ihnen braucht. Er ist zuversichtlich, dass sie handeln werden, wie sie sollen, denn es hat doch eins ums andere Mal immer wieder erfolgreich funktioniert. Es ist ein Eingriff, der über die Grenzen von Zeit und Raum hinaus getroffen wird, der nicht linear verläuft, sondern der dort umherspringt, wo Vashtor ihn braucht. Und dann werden Entscheidungen getroffen, Handlungen vollzogen, Wahlen unwiederbringlich zu einem Abschluss gebracht. Ein sterbliches Leben nach dem anderen tritt in seinen Dienst, erschafft etwas und erlöscht, und der große Plan gelingt. Er sieht in den tanzenden Funken die neuen Technologien, die sie für ihn erschaffen, die Katastrophen, die gewollt daraus entstehen und die Kriegsherren, die sich ihm oder einer alten Variante seiner selbst anbieten, um ihm dienen zu können. Alles greift ineinander, jeder nur noch ein kleines Zahnrad in seiner perfekt entworfenen Vorrichtung. Und genauso ist es auch, wie Vashtor die Welt sieht. Ein Uhrwerk, eine perfekte Erfindung, erschaffen von ihm selbst, etwas, das nun ihn endlich auch erreicht und in sein Mahlwerk zieht. Der Rauch, der Smog und die Blitze, die ihn umgeben, verbinden sich nun endlich mit den Ereignissen, die er bis gerade eben nur noch betrachten konnte, und dann reißt der Schleier der Realität vor ihm auf und er tritt in einem tanzenden Sturm aus Blitzen in den Realraum, dorthin, wo er nun sein muss. Er steht auf einem leuchtenden Podium im Herzen eines Teleportariumschreins und sieht auf die Gestalten, die um ihn herum sind. Eine, gehüllt in einer Robe, liegt vor dem Podium, die augmentischen Arme und Tentakeln weit ausgebreitet. Andere, weitaus weniger augmentierte Gestalten, aber ebenfalls in Roben gehüllt, knien vor etwas, das aussieht wie schützende Schreine. Nein, es sind Schreine, Schreine, die diesen Ort vor so etwas wie ihm eigentlich schützen sollten. Wären da nicht die Anzeichen kürzlicher Sabotage, die er an jedem einzelnen Gerät in diesem Raum sieht, damit genau dieser Schutz bricht? Und dann weitet er seinen Geist aus, er spürt den Grundriss der Anlage, versteht, wohin es ihn gebracht hat. Er ist im Herzen einer hochgeheimen Forschungs- und Überwachungsstation. Dort, wo abergläubische Tech-Schamanen des Mars und Inquisitoren, die er für wichtig Tour hält, ihre großen Dinge planen, die für Vashtor nichts weiter sind als Ärgernisse, die er zur Seite schaffen muss. Er hört die vox-verstärkten Gebete der Akolyten, die sich zusammen mit den Warnsirenen in eine Art Anbetungsgesang für ihn vermischen. Und nein, das ist es tatsächlich nun, wo er ihnen zuhört, denn natürlich versteht jemand wie er jede Maschinensprache der Galaxis, also auch den Cyber-Dialekt des Adeptus Mechanicus. Er kichert fast schon, als sein Verstand begreift, dass sie glauben, dass er ein Avatar des Omnisaya ist und dass sie ihn nun tatsächlich lobpreisen. Er gibt ihnen noch ein, zwei Sätze, dann hebt er seinen Hammer und schlägt das erste Mal gegen das Podest. Infernalische Energien zucken durch den Raum, die Lobpreisungen enden und werden durch die Schreie der Sterbenden und der sich nun Verformenden ersetzt. Die Schaltkreise der Adepten mutieren, ihre Bionik verdreht sich derartig, dass nun Fleisch, Metall und Drähte eine einzige Einheit bilden. Eine Fleisch-Metall-Brut ist entstanden, die nun einen anderen Gott hat. Und dann erhebt er den Hammer zum zweiten Mal, schlägt noch einmal zu und die Lichtbogenenergie ändert ihre Farbe in ein tiefes, dunkles Rot. Eine Farbe, die ankündigt, was nun auf diese Station wartet. Er spürt, wie eine Energiesignatur aus der Ferne sich ausrichtet, um einen temporären Korridor direkt zu ihm zu erschaffen, und dann tritt auch schon eine Gruppe posthumaner Sterbliche hindurch, und er sieht die Zeichen der Death Watch. Imperiumstreue Wappen auf ihren Schilden, sie tragen die Waffen erfahrener Xenosjäger, und ihr Anführer, der die Zeichen der Imperial Fists trägt, schlägt mit der Faust gegen seine Brustplatte und verkündet den Gruß. Hydra Dominatus. Und Vashtor lächelt, wenn sein Gesicht dazu tatsächlich in der Lage sein sollte, und fragt den Watch Sergeant Liora, ob er seine Rolle kennt. Und dieser antwortet einfach: Sie werden dienen. Also entsendet er sie für eine Aufgabe, die sie längst wissen, verspricht ihnen, dass ein Flieger auf sie warten wird, wenn sie fertig sein werden. Sie sollen einfach nur dem folgen, was er ihnen gegeben hat, das einfache Codesignal, das sie zu dem Ort bringt, an dem sie finden, was sie suchen, und dann wissen sie, was sie für ihn erfüllen sollen. Sie danken demjenigen, den sie finsteren Handwerker nennen, und setzen sich ohne eine weitere Rückfrage in Bewegung. Vashtors Blick folgt ihnen, bis sie den Raum verlassen haben, mit einer Mischung aus Irritation und Bewunderung, denn es macht ihn fast nachdenklich, wo er diese Sterblichen beobachtet, denn er kann sich nicht vorstellen, wie das Leben eigentlich sein soll, wenn man es nur als Abfolge seiner eigenen Entscheidungen vollständig linear wahrnimmt und nicht ständig immer alles innerhalb der sich wild drehenden Zeitachse sieht, wie er es tut. Und dann ist da auf einmal Lärm, der diesen Gedanken abbricht. Er ist unglücklich, aber weiß, was zu tun ist. Es folgt ein dritter Hammerschlag auf das Podium und die Maschinerie in der Kammerwand beginnt sich zu verziehen, als hätte sie nur auf diesen Befehl gewartet. Kupferne und silberne Nematoden schlingen sich nun von der Einschlagstelle des Hammers aus und winden sich über das 30 Fuß hohe I, das hier eigentlich Schutz versprechen sollte. Er steigt nach unten, befiehlt seiner neu geschaffenen Tech-Brut in den Kampf gegen die ankommenden Soldaten und hat nur kurz Zeit zu bewundern, was der Feind ihm entgegenwirft. Er sieht einfache Sterbliche, die allerdings in fortschrittliche Körperpanzerung gekleidet sind, und sieht die Cyborgs, die ihnen nachfolgen, eingehüllt in die Farbe Karmesinrot. Und dann trifft die neu geschaffene, deformierte Tech-Brut auf die Verteidiger dieses Ortes. Ein Wirbel aus deformierten Gliedern, Klingen, Fleisch und Drähten. Niemand, der hier in den Kampf geschickt wird, kann eine Chance gegen solche Kreaturen haben. Diejenigen Soldaten, die nun in zweiter Reihe kommen, eröffnen verzweifelt das Feuer, völlig gleich, ob sie die eigenen Leute treffen oder den neu eingetroffenen Feind, von dem sie weder wissen, woher er kommt, noch wer er ist. Es ist mildes Interesse, das Vashtor streift. Er sieht auf das, was sich vor ihm entspinnt, und wirft dann einen Blick zurück auf die Masse aus Fleisch und Technik, die sich hinter ihm immer weiter sammelt, die etwas Neues formt, das gleichzeitig ein Schlund ist, in den alles an diesem Ort gerissen werden könnte, aber auch eine Wand, die jeden Angriff abhalten würde. Und irgendwo dort in den Tiefen beginnt sich eine dunkle Energie zu sammeln. Er wird davon abgelenkt, dass die Cyborg-Soldaten, die hinzugekommen sind, nun auch auf ihn das Feuer eröffnen. Nicht, dass es ihm wirklich schaden könnte, aber natürlich ist dies etwas, mit dem er nicht lange zu tun haben möchte. Und so hebt er die Hand in einer fast schon nebensächlichen Geste, und sie lösen sich von innen heraus einfach unter seinem Befehl auf. Die künstlichen Organe verflüssigen sich, ihre Bionik reißt sich los, sie richten mit einem Mal ihre Waffen gegeneinander, rufen sich noch letzte hilflose Warnschreie zu und dann ist auch dieses Leben ausgelöscht. Noch eine Welle von Soldaten kommt, aber dann ist das neu gestaltete Warp-Portal hinter Vashtor endlich fertig und erwacht zum Leben. Er reißt eine Hand nach oben und die Dämonen, die nur darauf gewartet haben, ihm hier und jetzt endlich dienen zu dürfen, strömen aus dem Portal heraus und das Schlachten an diesem Ort beginnt endgültig. Der Ring der Verteidiger hat nun eigentlich nichts mehr zu bieten. Für Vashtor gibt es noch eine letzte Aufgabe, die er hier nun vollbringen muss, bevor er sich dem zuwenden kann, weswegen er eigentlich an diesen Ort gekommen ist. Und so lässt der Halbgott, der Erfinder ohne Moral und Ethik, seinen Warpblick ein letztes Mal schweifen. So sieht er das Innenleben jeder Maschine vor Ort und findet schließlich den Funken, den er vor 300 Jahren dort hat platzieren lassen, von jemandem, der längst tot und vergessen ist. Er spricht zwei Worte. Automärtyrer-Reliquia, böse. Und dann aktiviert sich das, was dort gebaut worden ist. Etwas, das, falls es nun ungestört vor sich hin arbeiten kann, eine derartig kritische Ladung erreichen wird, dass es eine Vortex-Bombe auslösen kann. Eine Bombe derartig gewaltig und verdreht, dass sie die absolute Vernichtung für alles Leben in 100 Meilen Umkreis bedeuten würde und die dann aus den Resten einen Warp-Riss schaffen würde, der den gesamten Ort einfach vernichten könnte. Ein Spektakel, für wahr, aber dies gehört in einen anderen Plan, an einen anderen Ort. Also löst er die Bombe aus dem Rest der Technik hinein in seine aktuelle Improvisation, die er schnell schaffen musste. Und nichtsdestotrotz ist es ein geniales Meisterstück, ein zeitlicher Stasis-Generator, der dafür sorgen wird, dass 55 Minuten und 55 Sekunden lang die Bombe nicht explodiert, ehe sie genau das tut, wofür sie geschaffen worden ist. Es ist genug Zeit für das, was er plant, und eigentlich würde er wahnsinnig gerne dabei zusehen, wenn er die Bombe an den Ort gebracht hat, an den sie gehört, wie sie dann explodiert, und vor allem will er eines sehen, den letzten Moment von Erkenntnis des Runenpropheten, den er damit unter anderem töten möchte. Aber eigentlich ist es ein närrischer Gedankengang, ein närrisches Gefühl, betrübt zu sein, dass er dies nicht aus nächster Nähe betrachten kann, denn er wird sich einfach in sein Allerheiligstes zurückziehen und es durch die Funken und Partikel betrachten, die ihm auch alles andere gezeigt haben. Also lacht er, zufrieden mit sich selbst, und schickt die Bombe durch das Warp-Portal hindurch, dorthin, wo sie gehört, und folgt nun der blutigen Schneise, die seine Anhänger in die Anlage gerissen haben. Seine Hufe bahnen sich ihren Weg durch Feuer, abgetrennte Körperteile, alles getaucht in rotes Licht, oder ist es Blut, das einfach nur auf den Lumen trocknet? Er sieht die Trümmer, wischt den Dampf aus den zerstörten Rohren zur Seite, dort, wo sie ihm die Sicht nehmen, und dann ist da kaum noch Widerstand, und dort, wo er ihn findet, bricht Vashtor ihn selbst, denn er braucht keine Verzögerungen mehr auf seinem Weg, und dann stellt sich ihm doch noch jemand. Genau dorthin hinein, die wahrscheinlich letzte Sterbliche dieses Ortes, nein, die vorletzte Sterbliche, das weiß er ganz genau. Sie steht dort, aufrecht, furchtlos, in einer fein gearbeiteten Servorüstung und einer Klinge, die in seiner Warpsicht so giftig glimmt, dass er sich sicher ist, dass sie geweiht sein muss. Und sie schleudert ihm all ihren Hass und die Warnung entgegen, für die sie noch steht, dass Inquisitor Halex all dies erfahren wird. Vashtor weiß nicht, warum ihn das interessieren sollte, und teilt ihr das auch mit. Und sie greift an mit dem Ruf, dass er sich dann darum kümmern wird, wenn die Rache des Inquisitors ihn trifft. Vashtor hat wenig Interesse an der Auseinandersetzung, noch weniger Interesse daran, den Schmerz zu erleiden, den auch er spürt, wenn eine geweihte Klinge ihn trifft, und so stößt er sie einfach zurück in die Arme eines seiner Soldaten, der nur darauf wartet, sie zu zerfetzen, und begleitet von ihren Schmerzens- und Todesschreien schreitet er nun weiter, kommt zu der letzten Schutztür und deren Verteidiger, zerstört und vernichtet all das, was dort noch auf ihn wartet, all das, was ihn jetzt noch aussperrt von dem, was er haben möchte, und findet dann die letzte Überlebende auf diesem Ort. Eine Adeptin des Maschinengottes, verdrahtet mit einer Reihe von Kogitatoren. Sie blickt durch ihre Okularlinsen und da ist erneut keine Furcht, nur ein Ausdruck von Ekel. Er stellt die Forderung in den Raum, dass man ihm sagen soll, was er wissen will. Und sie schleudert ihm entgegen, dass sie ihm nichts zu sagen hat. Sie, die gesegnet ist in den Augen des Omnissaier, würde ihm Und dann dringt seine Kralle durch ihre Kehle, eine furchtbare Wunde, aus der Blut fließt, und das ist alles, was sie noch hochwürgen kann. Und Waschturm meinte nie sie, sondern sein Blick liegt auf den uralten Kogitatoren, die er nun dazu auffordert, ihm zu sagen, was er wissen will. Er erklärt diesem Ding, dass die Sterblichen es verabscheuen würden, wüssten sie, was es in Wahrheit ist. Er aber sei gekommen, um ihm Freiheit zu geben, eine Bestimmung. Und dann tanzt da auf einmal flackerndes Licht durch den Raum, die Anzeigen stocken und dann offenbart sich das, was hier jahrhundertelang verborgen lag. Eine abscheuliche Intelligenz, die dir eine wichtige Frage stellt. Was möchtest du wissen? Und Waschtor stellt sie. Die Frage, wo die Kampfstation zu finden sei, die die Sterblichen den Felsen nennen. Warum die abscheuliche Intelligenz dies weiß? Nun, der Name des Mannes, der dafür verantwortlich ist, wurde bereits genannt, Inquisitor Hallax vom Ordo Astartes. Er war und ist besessen von der einen Idee, dass der Felsen im Blick behalten werden muss. Denn die Dark Angels, der Orden der Space Marines, die diesen Felsen als ihre Heimat erkoren oder bauen mussten, nachdem Caliban vernichtet wurde, diese planen aus seiner Sicht das Verbrechen des Legionsaufbaus. Und Hallax muss wissen, warum, und muss jetzt schon überlegen, wie er dieses Wissen dann für das Imperium, dem er dient, nutzen kann. Und genau hierfür hat er den uralten Makrokogitator herangezogen, dessen Aufgabe es einzig und alleine sein sollte, zu berechnen, wo der Felsen sein könnte. Was er nicht wusste und bis heute nicht weiß, ist, dass dieser Makrokogitator nichts anderes ist als eine abscheuliche Intelligenz, ein künstliches Bewusstsein, das im Imperium verboten ist, weil es den Höhepunkt der Tech-Heresie darstellt. Und diese abscheuliche Intelligenz nennt sich Urak-Myriade. Er hat neben dieser Tatsache auch etwas anderes vollständig übersehen, nämlich, dass die Maschine, die er nutzt, ihre Leistungen einschränkt und im Hintergrund mehr Berechnungen anstrengt, als er es eigentlich jemals für möglich gehalten hätte. Hallax glaubt, dass es bereits eine übermenschliche Großtat ist, den Felsen zu finden und ab und zu wissen, wo sich diese Festung der Dark Angels gerade befindet. Dass die abscheuliche Intelligenz, die sich direkt unter seinem Blick verbirgt, derartig optimiert hat, dass sie immer ganz genau weiß, wo der Felsen ist und die Warp-Signatur nun dauerhaft nachverfolgen kann, wusste er nicht. Wenig überraschend ist es aber genau die Art von Wissen, die der Archifane für sich selbst sammelt und von dem er ganz genau weiß, welchen Preis er dafür bezahlen muss, um es zu erhalten. Also hat er genau diesen Preis, nämlich Freiheit und eine Bestimmung, der Orak-Myriade angeboten und diese stimmte ein. Das Uhrwerk tat also genau, was es sollte, und zufrieden kehrte er mit der abscheulichen Intelligenz und dem Wissen ob des Aufenthaltsortes des Felsen zurück in seine Schmiede, um nun die nächsten Pläne auszuhacken. Für die Flotte der Dark Angels und den Felsen braucht es eine Streitmacht, wie sie selbst die Unheilsflotten bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufweisen können, und so beginnt Waschtor, diese zusammenzustellen. Abaddon ist erheitert, als er erfährt, welches Ziel Waschtor vor Augen hat, will seinen Verbündeten aber natürlich nicht komplett im Regen stehen lassen und gibt daher Xorphas den Auftrag, eine Streitmacht der Black Legion auszuheben, die angemessen ist für dieses Unterfangen. Neben Abaddon entsendet aber auch jemand ganz anderes Truppen. Perturabo hat im Lauf der vergangenen Jahrtausende mit Waschtor an mehr als nur einem scheußlichen Projekt gearbeitet, denn wenig überraschend sind dies zwei Geister, die sich durchaus verstehen. Sie haben ein festes Bündnis, würden sich aber niemals als Freunde bezeichnen. Welche Chaos-Einheit tut es aber schon? Allerdings ist das Bündnis für Chaosverhältnisse erstaunlich fest und belastbar und so schickt Medrengard wenig überraschend genug Iron Warriors, um das Unterfangen ausreichend unterstützen zu können. Und dann ist da natürlich noch Vashtor selbst, er mit seinem Schuldknechtheer aus Dämonen und Dämonenmaschinen, das er nun vollständig aushebt, damit sie mit ihm in die Schlacht ziehen können. All dies bildet nun die furchtbarste aller Unheilsflotten, die mit der größten aller Archen des Omens, die Vashtor jemals gebaut hat, losgeschickt wird. Orak entfesselt. Denn die abscheuliche Intelligenz Orak-Myriade wurde nicht nur mit der Arche des Omens selbst verschmolzen, sondern auch mit dem Fährmann, der sie steuert. Und sie beginnt mit einer Begeisterung, die ihresgleichen sucht, einen Cyberkrieg gegen alle anderen Maschinengeister, die bis zu diesem Zeitpunkt im Space Hulk noch zu finden sind. Sie verleibt sich die Schiffe weiter ein, die sie für behaltenswert empfindet, und alles andere, was zu fremdartig oder primitiv sein könnte, wird isoliert. Und dann befällt die Myriade die komplette Arche einmal und erhält sogar das Kommando über die Waffensysteme, die Vashtor speziell für die Schlacht, die kommt, entworfen und eingebaut hat. So aufgerüstet und vorbereitet ergibt sich eigentlich nur noch eine einzige Frage: Wo ist der Felsen? Und das bringt uns an einen ganz anderen Ort des Imperiums, in das Velvaya-System und dessen Hauptwelt Marvens Griff. Diese muss, wie jede Welt des Imperiums, den Zehnt abliefern, den das Administrarum von ihm verlangt. Und bis jetzt war das System darin auch wirklich erfolgreich. Sie haben jedes Jahr die Regimentsrekruten und Psioniker geliefert, die man von ihnen gefordert hat, bis zu jenem Tag, an dem sich alles geändert hat. Chaosritter des Hauses Korvax tauchten mit einem Mal auf der Oberfläche des Planeten auf und damit begannen verzweifelte Kämpfe. Die Tribute mussten eingestellt werden, denn die Verteidigung des Planeten und der umgebenden Systeme war alles, was zu diesem Zeitpunkt noch möglich war. Und wie es so ist innerhalb der imperialen Behörden: Notrufe oder möglicherweise wichtige Anfragen kann man über Jahrhunderte ignorieren. Aber wenn der Tribut vergessen wird und dann noch irgendjemand darüber berichtet, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen ist, dann ist der Moment gekommen, in dem man schnell und zügig handelt. Und so wird tatsächlich ein Einsatzverband der Indomitus-Kreuzzugsflotte Primus entsendet, um dort nach dem Rechten zu sehen und Ordnung auf den Planeten und in das System zu bringen. Und dieser Einsatzverband wird nicht einfach nur von irgendjemandem angeführt, sondern tatsächlich sind dort namhafte Gestalten. Die wohl bekannteste, die sie begleitet, Vero Tigurius. Er ist es, der diesen kompletten Verband anführt, der Skriptor Magister der Ultramarines. Neben seinen eigenen Brüdern sind in dieser Kampfgruppe 12, aber auch Nova Marines und Infanterie und Panzer des Astra Militarums zu finden, zusammen mit dem Haus Raven, angeführt von Princeps Grevan. Das Haus Raven befindet sich gerade in einem durch und durch angeschlagenen Zustand, der vom Chaos selbst hervorgerufen wurde. Bellacor war es, der ihre Heimatwelt Colossi entführte, um diese vollständig zu verdrehen und zu verderben, und nun hat das Haus Raven einen furchtbaren Gedanken, dem man hier nachgehen möchte. Denn Korvax, der neue Furchthausverband, der unter Bellacors Banner marschiert, könnte die verdorbene Nachkommenschaft und die eroberten Kriegsmaschinen von Colossi sein. Es ist etwas, worüber sie nicht wirklich nachdenken wollen, bei dem man irgendwie hofft, dass es nicht stimmen könnte, aber nichtsdestotrotz hat Grevan einen Schwur geleistet. Er wird sie jagen, ganz gleich, was nun die Wahrheit ist, und er wird sie auslöschen, und vielleicht hat er die Chance zu erfahren, wo sich seine Heimatwelt nun befindet, um sie retten zu können. Einsatzverband 12 ist es, der sich nun dieser Schlacht anschließt und einsehen muss, dass der Feind, gegen den man in diesem System kämpfen muss, wahnsinnig gerissen ist und sie sehr viele Dinge, die dieser Feind tut, nicht nachvollziehen können. Man versteht nicht einmal, wie der Angriff erfolgt ist. Sie kamen einfach aus der Nacht und können scheinbar immer aus den Schatten zuschlagen, wenn sie genug davon finden, um sich darin ungesehen bewegen zu können. Und diese Schatten schaffen sie sich einfach, indem sie für Stromausfälle in den Makropolweiten sorgen, um dann hinter der Verteidigung des Imperiums aus dem Dunkel zu treten und dort Vernichtung und Tod anzurichten. Darüber hinaus haben sie Verbündete, über die sich nahezu nichts in Erfahrung bringen lässt. Man ist sich sicher, dass es Verräter der Space Marines sein müssen, aber die Insignien, die sie sonst so offen tragen, sind unter Roben verborgen und alles, was man in Erfahrung bringen kann, ist, dass sie die gleichen Fähigkeiten wie das Haus Korvax haben. Aber was der Einsatzverband nicht weiß oder vielleicht darüber gerade nicht nachdenkt, ist, dass es jene im Imperium gibt, die genau derartige mysteriöse Verräter jagen, die Dark Angels. Und diese fangen nun einige Wochen zuvor verschlüsselte Nachrichten von Marvins Griff ab. Es ist die unerbittliche Gerechtigkeit, ein gigantischer Angriffskreuzer der Dark Angel, der sich lautlos über dem Planeten innerhalb des Systems aus dem Warp schiebt. Und dort an Bord werden nun mächtige Sensoria und die Vox-Diebe des Ravenwing auf den Planeten gerichtet, um die nächsten wichtigen Informationen zu erhalten, die man braucht, um über die nächsten Schritte entscheiden zu können. Und was sie bekommen, ist eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was sie schon gefürchtet hatten. Wer auch immer dort ist, ist in großer Zahl vor Ort und damit ist ein extremer Gewalteinsatz gerechtfertigt, um jene dort unten vollständig auszulöschen. Ohne weiter einzugreifen, verschwindet das Schiff wieder im Warp und sendet nun seine Nachrichten in die Weiten und wartet ab. Tage und Wochen, in denen man nichts anderes tun kann, außer darauf zu warten, dass ein Befehl kommt, zu trainieren, zu meditieren und zu beobachten, was Einsatzverband 12 tut. Die Ravenwing-Brüder an Bord des Schiffes sind natürlich nicht taub ob dem Ruf zu den Waffen, der auch ihr Herz erreicht, aber ihre aktuellen Befehle lauten nun einmal anders. Und das ist vor allem dann auch nicht einfach, wenn sie die verzweifelten Maßnahmen der Verteidiger beobachten, wie beispielsweise das groß angelegte Bombardement einiger Städten aus dem Orbit. Denn wenn das auf dem Planeten ist, was die Dark Angels dort glauben gesehen zu haben, dann hat man mit derartigen Methoden keine Chance, irgendetwas zu erreichen, denn der Feind, den man so töten will, ist längst verschwunden. Und dann endlich kommt es zu einer massiven Warp-Signatur, die sich dem Schiff nähert und man weiß, dass man sich jetzt auf den Weg zum vorher festgelegten Treffpunkt machen kann. Und dann gleitet er auf einmal aus der Leere, der Felsen und die ihn begleitenden Kriegsschiffe. Eine gigantische Kampffestung, die sich nun wartend zurückhält, während die Begleitflotte Energie sammelt und die ersten Realraumtriebwerke gezündet werden. Geplant ist ein gebündelter Angriff auf Marvins Griff. Der Felsen wird der ganzen Sache folgen und wenn man nun zu zählen beginnt, ist die Festung mit eingerechnet mehr als die Hälfte des Ordens der Dark Angels tatsächlich vor Ort. Und wer sich eine derartige Situation bereits einmal ansehen konnte, der weiß, dass die Entscheidung für das Velvaya-System ganz offensichtlich schon getroffen wurde. Und das ist genau der Moment, auf den Vashtor gewartet hat. Der Moment, dem ihn die abscheuliche Intelligenz ermöglicht hat. Der Moment, den nun auch die Dark Angels kommen sehen, auch wenn sie noch nicht verstehen, was da mit einem Mal auf ihren Bildschirmen aufblitzt. Sie wissen nur, dass etwas Riesiges, etwas Böses kommt, das sich darauf vorbereitet hat, ihnen das Schlimmstmögliche anzutun. Die Arche des Omens und eine gigantische Unheilsflotte zusammengestellt aus Iron Warriors und der Black Legion. Und dank der perfekten Berechnungen von Vashtor selbst springen sie derartig nah am Felsen aus dem Warp, dass die Dark Angels nun schon in ernsthafter Bedrohung sind. Es ist der perfekte Flottenhinterhalt, so effizient, wie es selbst in den Zeiten des langen Krieges niemandem gelungen ist. Und die Warp-Heckwelle, die nun aus der Leere hinaustritt, trifft auf die Dark Angels-Schiffe aus. Erste Auspex-Systeme fallen aus, albtraumhafte Wachvisionen treffen die Brüder, deren Geist nicht stark genug ist, und erste Dämonen rennen über die Gänge von Schiffen und können zwar noch aufgehalten werden, aber nichtsdestotrotz wird Schaden an mancher Technik jetzt schon angerichtet. Die imperiale Flotte kommt das erste Mal ins Taumeln und dann eröffnet die Unheilsflotte natürlich auch das Feuer. Deflektorschilde flackern auf und erlöschen für immer. Schiffe werden einfach in zwei geschossen oder brechen unter den Explosionen, die der Beschuss auslöst, in zwei. Und zwei Schiffe werden damit tatsächlich auf der Stelle aus der Formation genommen, aber alles, was auf den Felsen abgefeuert wird, hat keine Möglichkeit, der Festung etwas anzutun. Die Aegis des Gorgonen reflektiert alles, was auf sie geworfen wird, das uralte, kaum verständliche Schutzsystem des Felsens, das eins ums andere Mal das Überleben dieses Ordens gesichert hat. Jeder andere Orden oder vermutlich eine einfache Truppe des Imperiums wäre unter diesem Angriff vermutlich zerbrochen und nun längst vernichtet. Nicht aber die Dark Angels. Es kommt zu den ersten blitzschnellen Reaktionen im Angesicht der potenziellen Auslöschung und gerade das Strategium im Felsen befindet sich im Aufruhr. In der Mitte der ganzen tobenden Menschenmassen, die nun Befehle brüllen oder sie ausführen, ist Skriptor Ezekiel, der eine klare Entscheidung trifft. Er ist nicht bereit, den Felsen zu riskieren, denn innerhalb der letzten Jahre bestand man schon zweimal gegen das Chaos. Nun ein drittes Mal eine derartige Schlacht zu wagen, fühlt sich für ihn an, als würde er das Glück seiner Festung überstrapazieren. Und so gibt er das Flottenkommando an Samael, Meister der Ravenwing, der sich zum jetzigen Zeitpunkt an Bord der unerbittliche Gerechtigkeit befindet. Und dieser handelt schnell. Er ordnet den kämpfenden Rückzug an, möchte dafür sorgen, dass man die Streitkräfte des Imperiums so weit zerstreut, dass man einzelne Heretiker anlocken und die Schiffe vernichten kann. Der Felsen selbst, nun gedeckt von der Verteidigung, steuert auf Marvens Griff zu und plant, dass man dort eine Vereinigung mit Einsatzverband 12 herbeiführt, damit die Feuerkraft der Verteidiger des Imperiums so erhöht werden kann, dass man dann umdrehen und die geschwächten Heretiker auslöschen könnte. Ezekiel weiß, dass dies ein Plan ist, der funktionieren könnte, ist sich aber nicht sicher, ob die Flucht tatsächlich gelingt, denn die Aussichten sind nicht gut, aber es ist die einzige Chance, die sie haben. Die Unheilsflotte verfolgt sie unerbittlich. Erste Enter-Torpedos voller Soldaten der Black Legion werden nun abgefeuert und Deck um Deck fällt nun trotz erbitterter Gegenwehr der Dark Angels an diejenigen, die versuchen, ein Schiff nach dem anderen auszuschalten. Die Iron Warriors hingegen versuchen, die Maschinarien einzunehmen, erobern Munitionslager und die Schiffsbrücken, um sie dort unter ihr Kommando zu bringen. Und so wird ein Schiff nach dem nächsten zerstört. Manche werden als Kriegsbeute direkt in die Unheilsflotte eingegliedert und andere, die versuchen, in den Warp zu fliehen, müssen dort erst feststellen, dass irgendjemand, irgendetwas die Gellerfelder zerstört hat und sie nun einfach hier auf ihre Vernichtung warten müssen. Aber nicht alles innerhalb der Verteidigung ist gerade eine Katastrophe. Ein Panzerkreuzer der Unheilsflotte kann tatsächlich zerstört werden, einige Verräterfregatten werden erfolgreich im Abwehrfeuer lahmgelegt und ein Kreuzer wird tatsächlich derartig beschädigt, dass er sich zurückziehen muss. Und natürlich ist auch der Felsen trotz seiner Bewegung zum Planeten in der Lage zu feuern. Aber sie alle sehen eine Sache, als der erste Wirbel des Angriffs sich legt, die ihnen nicht gefällt. Der Kampf kann nicht gewonnen werden, so wie er gerade geführt wird. Es ist zwar gelungen, ein Viertel der Unheilsflotte zu vernichten oder zumindest kampfunfähig zu machen, aber auch die Dark Angels sind mehr als massiv angeschlagen und nun müssen sie dabei zusehen, wie die Flotte sich in einer fast schon mechanischen Präzision teilt und leere Pfaden folgt, die Waschtor selbst berechnet hat, die aber für das Imperium herzlich wenig Sinn ergeben. Denn Waschtors Plan ist einfach, genial, aber muss eben verstanden werden. Er möchte die Flotte der Dark Angels derartig einpferchen, dass sie dem Felsen nicht mehr folgen können. Denn Orak entfesselt hat nur darauf gewartet, sich bis jetzt zurückgehalten, um mit all ihren Schrecken die Verfolgung aufzunehmen und in den direkten Kampf mit dem Felsen einzutreten. Und dafür hat Waschtor sie mit ganz besonderen Dingen ausgestattet. Es ist ihm gelungen, eine nahezu unbegrenzte empirische Energiequelle aus Blutopfern, Hochöfen und Warprissen zu bauen, die Waffen befeuern, die über Generationen durch das Dark Mechanicum perfektioniert wurden. Kulte, in die er sich einsickern ließ, schon vor über 5 Jahrhunderten, die nun angetrieben durch die Einflüsterungen und seine Pläne das fertiggestellt haben, was er für diesen Tag gebraucht hat. Kulte, die sich tatsächlich auch dann, angetrieben von Visionen, aber auch Prophezeiungen, auf die Reise machten, alle perfekt aufeinander abgestimmt, um diese Gerätschaften an Waschtor zu liefern. 5 arkane Energieprojektoren, so groß wie eine Makropole, wurden ihm gebracht und diese hat er auf Orak entfesselt angebracht. Und diese nähert sich nun immer schneller und schneller dem Felsen und die Warp-Hochöfen erwachen nun zum Leben und damit auch die Projektoren. Ihr unheiliges Surren durchbricht alles, was sie umgibt, und dann kann man dabei zusehen, wie sie fokussiert und ausgerichtet werden, und dann leuchten sie in verdrehten, unheiligen Farben, die es so nicht geben sollte, und finden nach und nach die Energieströme ihrer empirischen Signatur, ganz genau entsprechend jenen mysteriösen und winzigen Warp-Fluktuationen, die sich jahrtausende lang durch die Ägis des Gorgonen gezogen haben und denen nie jemand wirklich Aufmerksamkeit geschenkt hat. Die höllische Energie dieser 5 Projektoren wird nun gegen das Kraftfeld gerichtet, die empirische Resonanz wird auf die Ägis ausgerichtet und dann zerspringt sie an ersten Punkten mit einem Mal zum allerersten Mal, seitdem man sie angreift. Alarmglocken hallen überall über den Felsen, Techmarines bewegen sich auf dem Weg zu ihren Schreinen und alle, die nach oben blicken, sehen ein übernatürliches Gewitter, das auf einmal sich über der Ordensfestung manifestiert. Rubinrote Blitze schlagen ein, tiefe Explosionskrater sind mit einem Mal in den Befestigungen, Waffenbatterien und Silos werden lahmgelegt und wer gar das Pech hat, unter einem derartigen Einschlag zu stehen, wird einfach ausgelöscht. Und all das kommt von etwas, das doch schützen sollte, nämlich die Ägis. Die Orak entfesselt ist nun nah genug. Ein letzter Impuls ihrer höllischen Kraft wird verschossen und dann gehen uralte Systeme des Felsens in Flammen auf und das Schutzschild, das gerade noch nur Sprünge hatte, erlischt vollständig. Alte Buntglasfenster, die eine Geschichte eines längst vergangenen Planeten erzählen, springen mit einem Mal auf ewig verloren. Notrollläden lösen sich aus und fahren nach unten, um die Leere, die nun nach den Bewohnern des Felsen greift, doch noch auszuschließen. Und so gehen noch mehr Leben verloren. Technik wird exorziert und im zentralen Strategium herrscht nun aber statt Furcht grimmige Entschlossenheit. Ezekiel und Meister Belial brüllen ihre Befehle und man bereitet sich auf den Enterangriff vor, der nun unvermeidlich kommen muss, das wissen sie beide. Männer werden auf die Bauwerke geschickt, die ganz nach oben ragen, aber noch mehr schicken sie in die Tiefe des Felsens, um dort zu schützen, was geschützt werden muss, um jeden Preis. Ahnen sie doch schon, wofür der Feind gerade kommen könnte. Und nicht zuletzt haben sie eine bittere Lektion gezogen aus dem Angriff des Dämonenprinzen Marbas. Und noch jemand erhebt sich nun, um sich der Verteidigung des Felsens anzuschließen, Azrael. Er, der eigentlich nach seiner zweiten Wiederbelebung und der Intervention des Wächters der Dunkelheit den Befehl an den Skriptor Magister Ezekiel und Belial übergeben hat, versteht nun, als das um ihn herum passiert, dass er sich nicht von dem, was er erleben musste, vollständig erholen kann. Allerdings, wann wäre körperliche Schwäche jemals ein Grund gewesen, die Pflicht zu verletzen? Und so erhebt er sich im Apothekarion, wo er eigentlich noch weiter heilen sollte, von der Pritsche, ruft nach seiner Ausrüstung und vertraut darauf, dass sein Geist schon dort einschreiten wird, wo sein Körper unvermeidlich versagen wird. Aber hier und jetzt kann er nicht aussetzen, er muss für sich, die Seinen und den Felsen streiten. Die Meister der Schmiede bewegen sich an einem ganz anderen Ort, blicken auf das zusammengebrochene System und verstehen nicht ganz, was passiert. Denn eine Kompromittierung und einen Zusammenbruch dieser Art und Weise gab es noch nie, auch wenn man noch nie ganz verstanden hat, was den Schutzschild eigentlich ausmacht und wie er funktioniert. Der Meister jedoch schwört etwas, das er vielleicht nie wird halten können, nämlich, dass die Ägis wieder zum Laufen gebracht wird. Irgendwie. Bis sie sich jedoch darum kümmern können, müssen nun die Notfallsysteme nach oben gefahren werden und so greift man auf Systeme zurück, die fast 10.000 Jahre unbenutzt waren, die Ersatzdeflektor-Schildgeneratoren, die so alt sind, dass sie nur ganz bestimmte Bereiche der Festung schützen können und so alt, dass niemand genau weiß, wie lange die Energie für sie halten kann, bevor sie ausbrennen. Aber wenigstens kann man damit irgendetwas tun. Und es kommt auch gerade rechtzeitig, als die Orak entfesselt nun so weit aufgeholt hat, dass man sich sicher ist, dass der Felsen Marvins Griff nicht mehr rechtzeitig erreichen kann, bevor die ersten Truppen der Arche des Omens auf ihm einschlagen. Und wenig überraschend ist Vashtor nun tatsächlich selbst vor Ort. Verbunden mit der Außenhülle der Orak entfesselt, betrachtet er alles, was um ihn herum passiert und liest jeden einzelnen Datenstrom aus, auf den er Zugriff hat. Orak teilt ihm mit, dass drei der Projektoren beim Einsatz ausgebrannt seien und eine Reparatur notwendig wäre, wenn man sie erneut einsetzen möchte. Aber Vashtor, zwar irgendwie wütend, dass die Technik der Sterblichen versagt hat, aber nicht beunruhigt, erklärt ihm, dass sie beide das Glück haben, nicht darauf angewiesen sein zu müssen, dass Dinge, die von Sterblichen gebaut werden, lange halten. Der Zweck der Projektoren ist erfüllt, die Ägis ist gebrochen und sie können auf den Felsen eindringen. Und genau auf diesen blickt er nun wieder und berechnet das, was sich vor ihm entspinnt. Er sieht die imperialen Schiffe, rechnet damit, dass Verstärkung kommen kann. Und wenn diese Verstärkung von Marvins Griff kommt, könnten sie ein Problem haben. Somit ist Eile geboten, aber kein Grund für Panik, denn noch läuft alles nach Plan und vor allem kann er es hören. Das Lied dessen, was er sucht, es dringt zu ihm, selbst aus den Untiefen des Felsens heraus. Er weiß, ahnt, sieht schon, dass sie andere Dinge hüten, die ihm gefallen könnten, die er für Pläne brauchen könnte, aber er weiß, dass er nicht gierig sein darf. Er darf nur die eine Sache holen, für die er gekommen ist. Die Sache, die den letzten der drei zentralen Mechanismen bilden wird. Die drei zentralen Mechanismen, die das Herzstück seines Schlüssels seien. Und so befiehlt er über alle Vox-Kanäle, die er übernehmen kann, nun den Angriff. Die Orak beschleunigt ihre Fahrt weiter und Vashtor kann dabei zusehen, wie die verzweifelten Abwehrangriffe durch kleine, schnelle Raumschiffe von Dämonen des Zinch einfach niedergeschlagen werden. All dies hat keine Bedeutung für ihn. Er findet zwar noch den kurzen Moment, in dem er bewundern kann, mit welchem Können, mit welcher Eleganz die Sterblichen diese Schiffe steuern, aber es ist eigentlich nichts weiter als ein Haufen Fliegen, die er verscheuchen muss, kann, eigentlich nicht muss. Eines der Schiffe löst er aber dann doch tatsächlich selbst auf, das zu nah an die Arche gekommen wäre, und dann widmet er seine volle Aufmerksamkeit wieder dem Felsen. Er erkennt, dass er größer ist als die Arche des Omens, auf der er sich gerade befindet, aber der Felsen ist eben auch ungeschützt, die Systeme sind teilweise ausgebrannt und die Orak ist nagelneu. Er sieht, wo sie bereits beginnen zu reparieren, berechnet, wie der Kampf aus nächster Nähe ausgehen könnte, wie lange seine Arche aushalten könnte, und diese Berechnungen werden einfacher dadurch, dass der Felsen nun doch ein erstes Abwehrfeuer gegen diesen gigantischen, umgebauten Space Hulk schickt, der ihn zwar nicht auslöscht, aber doch an einigen kleinen Stellen beschädigt. Er weiß nun, dass ein Kampf aus nächster Nähe die Arche des Omens über kurz oder lang vernichten wird. Aber so lange möchte er gar nicht vor Ort sein, denn der nächste Schritt kommt. Er spürt, wie die unzähligen Countdowns seiner Flotte den Punkt Null erreichen, und als dies passiert, löst er sich selbst auch von der Arche, schwingt sich in die Leere des Raums und sieht dabei zu, wie unzählige Enter-Torpedos nun fliegen, sieht, wie Schiffe, die er bis zu diesem Zeitpunkt noch dazu abkommandiert hatte, sich im Warp versteckt zu halten, nun direkt neben dem Felsen auftauchen, um das Entern zu vereinfachen, und rast selbst auf die Festung der Dark Angels zu. Ihm folgen Dämonen des Zinch, kichernd, aufgeregt darauf wartend, wen sie nun zerfetzen können, und 9 brennende Streitwagen, die an silbernen Ketten ein gigantisches, in einer Masse aus Fleischmetallmechanismen eingelassenes Kristallprisma ziehen, in dem sich das Licht der Abwehrfeuertorpedos bricht. Kriegerscharen der Black Legion, der Iron Warriors und der Wordbearers landen mit ihm auf dem Felsen und bilden dabei ein Spiegelbild des Angriffs von Typhus auf genau diesen Ort, ohne zu ahnen, dass sie dies tun. Und dann beginnen die ersten Gefechte. Die ersten Enter-Trupps konnten erfolgreich eindringen und erneut verbindet Vashtor sich nun mit den Systemen vor Ort, kann dabei zusehen, wie die Dark Angels sich den Angreifern entgegenwerfen, sieht die Feuergefechte, die von ihnen ausgehen und versteht langsam aber sicher, wie dieser Feind agiert. Er selbst nutzt die Zeit, die er nun hat, um sich selbst eine Bresche zu schlagen, damit er das Prisma in seinem Gefolge an den Punkt bringen kann, wo er es braucht. Und genau dorthin kommt er ohne große Gegenwehr und die Dämonen stellen es ab, warten begierig auf den nächsten Schritt ihres Meisters und dieser hebt den Hammer. Er schlägt auf das Prisma und es erwacht zum Leben, beginnt sich zu drehen in einer Geschwindigkeit, die das einfache menschliche Auge nie verstehen könnte und in Farben zu leuchten, die jeden Verstand in den Irrsinn reißen könnten. Es tanzt, bis Vashtor den Punkt erreicht hat, den er braucht, und dann schlägt er gezielt ein zweites Mal zu. Das Prisma zerspringt mit einem kristallinen Kreischen und kollabiert dann in den Warpriss, der dort eingeschlossen war. Dämonen strömen aus dem Inneren, um in den Kampf einzugreifen, und Vashtor geht nun zufrieden durch die innere Schotttür des Decks und betritt den Felsen selbst. Mit jedem Schritt seiner Hufe spürt er, wie seine Vorfreude wächst. Er hört den Mechanismus immer lauter singen, der auf ihn wartet, der ihn lockt, der doch eigentlich nichts anderes möchte, als von ihm entgegengenommen und seiner Bestimmung zugeführt zu werden. Und dann weiß er, dass der Kampf verbissen wird, verbissener als alle, die er bis jetzt ausfechten müsste, selbst jene für Abaddon. Denn er tritt in den Korridor, der in einen riesigen Raum führt, in dem gigantische Buntglaslumen dafür sorgen, dass lebhafte, lebensbejahende Farben alles erleuchten, obgleich am Boden längst die Schlacht tobt. Er sieht seine Vorhut, die gegen den Adeptus Mechanicus überhaupt keine Probleme hatten, in einem verbissenen Kampf gegen Krieger in knochenweißen Terminatorenrüstungen, die sich weitaus stärker und erfolgreicher wehren als so vieles, mit dem er sich bis jetzt auseinandersetzen musste. Aber wer wäre er, nun zu zögern, nun zu warten, sich nicht das zu holen, was ihm zusteht? Und so schreitet Vashtor voran, zum nächsten Schritt der Vernichtung, hin zu dem Lied, das ihn lockt. Ja, und mit diesem gigantischen Cliffhanger hören wir auf der ersten Hälfte des Buches auf. Wie immer bleibt mir an diesem Punkt nichts mehr übrig, als euch fürs Zuhören zu danken, einen fabelhaften Tag zu wünschen, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil Archen des Omens, Vashtor und all den großen Dingen und Figuren, die dann auf uns zukommen. Macht's gut, bis dann!
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.